Lesung aus dem Buch Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des Herrn Doppeltes für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda, siehe, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam. Liebe Schwestern und Brüder, mit dem Advent verbinden wir normalerweise Adventskranz, Kerzen anzünden, Glühwein trinken, Plätzchen backen, Krippenmarkt, shoppen gehen, Weihnachtsgeschenke kaufen. In diesem Jahr ist das alles anders. Fast alles, was wir so mit dem Advent verbinden, ist uns in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie genommen. Vielleicht ist das aber auch eine Chance, dass wir einmal näher hinhören, was uns die biblische Botschaft sagt zum Thema Advent. Und da geht es auch um hochpolitische Dinge. Die Lesungen in der Adventszeit, die ersten Lesungen, sind genommen aus dem Propheten Jesaja und auch heute. Und diese Prophetenlesungen, die führen uns in die dunkelste Zeit der Geschichte Israels. Der babylonische König Nebukadnezar hatte Jerusalem erobert und dem Erdboden gleichgemacht. Er hat den Tempel zerstören lassen, dem Erdboden gleichgemacht. Das war für einen Juden damals undenkbar. Jerusalem und der Tempel, das war der Ort, wo Gott wohnen wollte, und der war zerstört. Und da kam noch dazu, der babylonische König hat fast das ganze Volk verschleppt in die babylonische Gefangenschaft, tausende von Kilometern nach Babylon. Und jetzt sitzen sie da und haben keine Hoffnung mehr. Gut, sie wussten, unsere Sünde hat uns das eingebracht, dass wir Gott vergessen haben, dass wir ihn nicht mehr geehrt haben. Aber die Frage ist, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Gott hat uns verlassen. Dazu kommt dann noch der Spott der Babylonier. Guckt euch doch mal euren Gott an, wie mickrig der ist gegenüber unseren Göttern. Der hat euch doch gar nicht helfen können. Und wenn sie dann sahen, wie die Babylonier große festliche Prozessionen durch die Stadt veranstaltet haben, mit ihren Götzenbildern, und sie saßen mit hängenden Köpfen an den Straßenrändern und wussten nicht mehr ein und aus. Es war aus mit ihnen. Die waren total am Boden zerstört. Und dann, als Israel ganz unten war, da fängt Gott auf einmal wieder an, zu seinem Volk zu reden. Und er tut das durch einen Propheten, dessen Namen wir nicht einmal kennen. Aber die Botensprüche dieses Propheten sind aufgeschrieben im Buch Jesaja. Und das Erste, was Gott seinem Volk durch diesen Boten zuruft, tröstet, tröstet mein Volk. Und wenn Gott sagt, tröstet, tröstet mein Volk, dann meint er nicht ein paar tröstende Worte, so ein paar seelische Streicheleinheiten oder so. Nein, trösten, das bedeutet, ich will eingreifen in euer Geschick und ich will euer Geschick wenden. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, und ruft ihr zu, ihr Sklavendienst geht zu Ende. Und ihre Schuld ist gesühnt. Wenn sie sich schuldig fühlten, ruft Gott ihnen zu, eure Schuld ist gesühnt. Und dann sagt er, ich werde kommen und werde euch rausführen aus Babylon. Und das ist so sicher, dass ihr jetzt schon in der Wüste eine Straße bauen könnt, nach Jerusalem hin. Und ich werde euch vorangehen und ich werde euch wie in einer großen Prozession zurückführen nach Jerusalem. Da waren die Prozessionen der Babylonier mickrig dagegen. Das war die Botschaft, die Gott durch den Propheten dem Volk sagen lässt. Keiner konnte sich das vorstellen, dass das Wirklichkeit werden sollte. Das babylonische Reich war so gefestigt und es war überhaupt keine Chance, dass sich das verwirklichte, was Gott da ankündigen ließ. Aber es hat nur wenige Jahre gedauert, dann ist das Wirklichkeit geworden. Da hat der Perserkönig Cyrus das babylonische Reich gleichsam in einem Handstreich erobert. Und die erste Verordnung, die Cyrus erlässt, das Volk Israel darf wieder zurück nach Jerusalem. Und sie dürfen auch den Tempel wieder aufbauen. Und er hat sogar Geld gespendet, damit sie den Tempel aufbauen konnten. Und Israel kriegte vor Staunen den Mund nicht mehr zu. Die wussten nicht, was sie dazu sagen sollten. Da haben sie einen Psalm gedichtet, der steht heute noch in der Bibel drin. Als der Herr die Gefangenschaft wendete, da waren wir alle wie die Träumenden. Unser Mund, der war voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da haben die anderen Völker gesagt, schaut her, so groß ist ihr Gott. Gott hatte sein Versprechen wahrgemacht. Er hatte sein Volk herausgeführt. Das bedeutet, diese Botschaft tröstet, tröstet mein Volk. Nun, was geht uns das an? Das ist eine Sache von vor 2500 Jahren. Aber wir haben heute denselben Gott. Und der ruft uns heute zu, tröstet, tröstet mein Volk, auch in unserer Zeit. Viele von uns haben das ja noch miterlebt, vor 30 Jahren, als die Berliner Mauer fiel, als der eiserne Vorhang auf einmal fiel. Da hat ja auch keiner mit gerechnet. Man hat ja nicht umsonst vom eisernen Vorhang gesprochen. Der war so fest und so dicht, da gab es kein Durchkommen. Und von den Politbüromitgliedern in Moskau hat man gesagt, das sind die Betonköpfe, so zementiert, da kann sich nichts ändern bei denen. Und dann hat Gott innerhalb von ganz kurzer Zeit dieses ganze System zusammenbrechen lassen. Der eiserne Vorhang fiel, die Mauer in Berlin fiel. Können Sie sich noch erinnern an die Bilder, wie die Menschen auf der Mauer in Berlin gesessen haben und gejubelt haben vor Freude? Wie sie eine Nationalhymne gesungen haben und sie gegenseitig in den Armen lagen. So ähnlich war das damals in Israel auch. Gott hatte eingegriffen. Schwestern und Brüder, wir sind heute in einer Situation, die auch gekennzeichnet ist in vielfältiger Weise, ich hätte fast gesagt von Hoffnungslosigkeit, aber vielleicht sagen wir besser von Ratlosigkeit. Die ganze Corona-Pandemie, die wir zurzeit erleben, wenn wir ehrlich sind, keiner weiß ja genau Rat, wie wir damit umgehen sollen. Es wird hier was versucht und da was versucht. Da wird ein Lockdown gemacht, Ausgangssperren verhängt, Schulen werden geschlossen. Aber die Infektionszahlen gehen ja kaum zurück. Dann werden massenhaft Testungen durchgeführt in Südtirol oder jetzt am Wochenende in Österreich. Und was bringt das? Ganz wenig nur. Und wenn jetzt die Impfungen anstehen, auch da sagen manche Leute, erwartet nicht zu viel davon. Mal ehrlich, keiner weiß genau, wie das ausgeht. Da sind wir hoffnungslos ratlos. Aber die ganze Corona-Pandemie, die verbirgt ja nur die vielen Krisen, die dahinter sind. Wie geht das mit Europa weiter? Jetzt mit dem Brexit, gerade in diesen Tagen wieder. Wie geht das mit den USA weiter, wo sich zwei Blöcke, ja, ich hätte fast gesagt, mit Hass gegenüberstehen, politisch gesehen. Wie geht das weiter in unserem Land, wo Brutalität fast zum Alltag wird? Das ist Realität. Und in diese Situation hinein kommt heute die Botschaft: Tröstet, tröstet mein Volk. Können wir glauben, dass wir heute denselben Gott haben und dass Gott auch heute in der Lage ist, einzugreifen und unsere Not zu wenden? Sehen Sie, damals in Israel, als sie in der babylonischen Gefangenschaft waren, da haben sie Bußgottesdienste veranstaltet, eine große Bußliturgie. Und eines von diesen großen Bußgebeten, ich weiß nicht, ob Sie noch im Ohr haben, die Lesung vom letzten Sonntag, da kam so ein Gebet. Da haben sie gebetet: Gott, du warst zornig und wir sündigten weiter. Wie unreine sind wir alle geworden. Unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein besudeltes Kleid. Unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an. Keiner rafft sich auf, an dir festzuhalten. Ist das nicht vielleicht auch die Situation, in der wir heute oft stehen? Keiner ruft deinen Namen an. Aber dann sagt Israel: Und doch, du bist unser Vater. Und dein Name ist der Herr von alters her. Ach, dass du doch den Himmel zerreißen mögest und runterkommst und eingreifst. Das war das Gebet Israels. Daher kommt übrigens unser Lied, was wir am Anfang gesungen haben: O Heiland, reiß die Himmel aus. Und da heißt es ja in der vierten Strophe: Wo bleibst du denn, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihre Hoffnung stellt? Ach komm vom höchsten Saal und tröst uns hier im Jammertal. So haben die damals gebetet. Wir singen das auch. Aber ist das wirklich noch der Ausdruck unseres Gebetes Gott gegenüber? Im Mittelalter, wenn da die Pest in Europa gewütet hat und Hunderttausende gestorben sind, dann haben die Leute einen Bußgottesdienst veranstaltet, aufgerufen zur Buße und zum Fasten und zur Umkehr. Und man muss ja auch sehen, wenn wir an die Situation vor 30 Jahren denken, als die Berliner Mauer fiel, das ist ja nicht zuletzt auch eine Wirkung der vielen Montagsgebete in Leipzig gewesen, die ja in der Kirche ihren Ausgang genommen hat, diese gewaltlose Revolution. Wo sind die Menschen, die heute so vor Gott hintreten, die nicht einfach nur darauf schauen, wann kommt die Spritze, wann kommt die Impfung, sondern die wirklich hingehen und sagen: Gott, wir haben dich vergessen. Wir haben dich nicht mehr angerufen. Du bist uns so gleichgültig geworden. Die in dieser Weise Buße tun und die gleichzeitig daran festhalten: Du bist doch unser Vater. Und du hast gesagt: Tröstet, tröstet mein Volk. Wo sind die Menschen, die heute auf der einen Seite zu Gott schreien im Gebet, die auf der anderen Seite diese Hoffnung haben, Gott wird eingreifen, so wie er damals eingegriffen hat? Gut, wenn die ganze Kirche das nicht tut, in dieser Weise Bußgebete zu Gott schicken, vielleicht sollte jeder einzeln von uns sich überlegen, ob er das nicht gerade jetzt auch in der Adventszeit einmal tut und nicht einfach nur singt: O Heiland, reiß die Himmel auf. Wenn wir das tun, wenn wir so vor Gott hintreten, mit dieser Herzenshaltung: Reiß die Himmel auf und komm uns zu Hilfe. Vielleicht dürfen wir dann ja auch dieses andere Lied anstimmen, wie wir es gleich bei der Gabenbereitung tun. Kündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott, herrlich werdet ihr ihn schauen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Nicht die Pandemie hat das letzte Wort, nein, allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Und wie es dann in der letzten Strophe heißt: Gott wird wenden Not und Leid, er wird die Getreuen trösten und zum Mahl der Seligkeit ziehen die vom Herrn Erlösten. Können wir das glauben? Können wir so vor Gott hintreten? Das ist entscheidend. Sehen Sie, am Heiligabend, in der Heiligen Nacht, wenn wir den Gottesdienst feiern, die Christmette feiern, da kommt auch die erste Lesung aus dem Propheten Jesaja. Und ihr beginnt dann, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Nicht nur ein Silberstreif am Horizont, wie manchmal Politiker sagen, nein, sieht ein großes Licht. Und wenn wir heute im Finstern wandeln, rumstochern und keinen Ausweg wissen, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und dieses Licht hat einen Namen, Jesus Christus, der von sich sagen kann, ich bin das Licht der Welt. Lass dich doch von diesem Propheten ermutigen, wenn er ruft, tröstet, tröstet mein Volk. Amen.